Ich spring mitten durch die Tür, bam, spring gegen die Wand. Typ kanadischer Holzfäller. 2,20 Meter groß, genauso breit und ein Schwanz bis zum Knie. Ich war ja ein Puff. Eigentlich war ich nur Koch.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo. Diese Folge wird präsentiert von den Überquell-Brauwerkstätten in den ehemaligen Riverkasematten mit leckerem handgemachten Bier und feinsten Pizzen.
Heute sind wir zu Gast bei Schnecke, Ex-Bordellbetreiber und Betriebsleiter vom Dollhaus. Moin Schnecke.
Moin Moin.
Und erstmal Prost.
Jo, Prost mi dern.
Prost. Wir sind hier auf deiner Ranch, wie du sie selber nennst. Wie sieht dein Leben heute aus? Was arbeitest du?
Mein erstes solides Geschäft im Leben, das ist jetzt hier die Huta, die ich hier mache, die Hundetagesstätte. Ich arbeite gerne mit Hunden. Ist eine ganz ehrliche Sache, diese Geschöpfe. Da können sich die Menschen eine Scheibe von abschneiden. Die gehen mir nicht auf Nüsse, die entspannen mich Hunde. Ist eine gute Sache. Bessere Arbeitskollegen wie Hunde kannst du gar nicht haben. Die lügen nicht an, die reden nicht schlecht über dich, die reden auch zu Hause nicht schlecht über dich, weil das können sie nicht. So, also, das entspannt mich.
Wie passt das zusammen mit deinem früheren Leben als Puffbesitzer?
Ja, vom Ding her gar nicht. Wenn du mir vor 20, 30 Jahren gesagt hast, ich pass mal auf Hunde auf, dann hätte ich gesagt, du spinnst. Also, das hätte ich mir in meinem Leben nicht vorgestellt. Aber alles im Leben hat ja seine Zeit.
Wie kam es dazu, dass du das heute machst?
Ja, wie kam es dazu? Also ich habe mich aus dem Nachtleben schon vor 10 Jahren oder so zurückgezogen. Das Grundstück habe ich mir eigentlich zugelegt, um meinen Sohn hier groß zu machen. So, also das ist unser Wochenendgrundstück. Hier sind wir mal rausgefahren und also haben wir Feuer gemacht. Alles, was ein Junge machen sollte oder zumindest was ich als Junge in meiner Jugend gemacht habe, so ein Katapult bauen, Flitzebogen schießen und Murmel spielen und Lagerfeuer machen und das komplette Programm, das habe ich hier mit ihm gemacht. Wir haben eine Menge Spaß gehabt und auch das ist immer zeitlich begrenzt. Er hat jetzt hier keine Lust mehr und dementsprechend mache ich hier eine Huta. Ich denke, das ist eine gute Sache, eine Huta.
Eine Huta, eine Hundetagesstätte, erklären wir nochmal kurz.
Genau, so sieht es aus.
Es war dir sehr wichtig, dass der genaue Standort deiner Ranch nicht bekannt gegeben wird. Da hast du uns drum gebeten. Warum ist das so?
Ja, also wie gesagt, ich passe ja auch fremde Hunde auf. Und da habe ich natürlich eine gewisse Verantwortung, dass dem Hund nichts passiert. Aber wenn hier mir irgendwelche Neider oder irgendwelche miesen Menschen Gift über den Zaun schmeißen, das wäre eine Katastrophe.
Bist du vom Typ her sehr misstrauisch? Bist du da geprägt durch den Kiez?
Auf jeden Fall. Ob das jetzt unbedingt nur durch den Kiez ist, weiß ich nicht. Aber ich durchdenke die Sache immer 2 oder 3 Mal. Die Medaille hat grundsätzlich immer 2 Seiten. Und es kommt auch meistens immer anders, wie man denkt.
Meinst du mit Neider Leute, die dasselbe Business betreiben? Oder meinst du Leute von früher?
Von früher. Ich habe auf dem Kiez habe ich nur Freunde, da habe ich keine Neider. Das ist da eine ehrliche Geschichte. Die Unehrlichkeit habe ich eigentlich in den letzten 10 soliden Lebensjahren mehr oder weniger kennengelernt. Dass die Leute einfach nicht zu ihrem Wort stehen. Die erzählen ja im Himmel des Jahrmarkt und glauben da selber dran. Und am Ende der Schlacht war das alles gelogen. Das habe ich also so oft erlebt. Auf St. Pauli habe ich das nie erlebt.
In welcher Form?
Beispiel, ich habe 8 Jahre Jugendarbeit betrieben. Ich bin Torwarttrainer. Alles, um meinen Jungen zu fördern. Und ja, das ist ja ein Haifischbecken, diese Torwartgeschichte. Also nach so einem Spiel zum Beispiel unterhältst du dich mit einem anderen Trainer. Und machst auf Freund und alles bla bla bla. Und dann guckst du dem über die Schulter. Da siehst du, wie sein Co-Trainer an unserem besten Mann rumlutscht. Um den abzuwerben. Ja, sowas gab es auf St. Pauli nicht. Also das hat sofort wehgetan und hat Geld gekostet. So, und in diesem Leben ist das egal, da macht jeder, wie er möchte.
Ja, wie läuft es auf St. Pauli? Wie lief das?
Ja, habe ich dir gerade gesagt. Also wenn du so ein Ding vorträgst, das tut weh und kostet Geld.
Du heißt eigentlich Helmut Wendt. Wie kommt es denn dann zu dem Spitznamen Schnecke?
Eine simple Geschichte. Ich habe früher als kleiner Junge auf dem Spielplatz Fußball gespielt, wie wir das zu unserer Zeit noch gemacht haben, weil da gab es ja kein Internet. Wir waren ab und zu auch mal draußen. Bin beim Fußballspielen umgeknickt, hab weitergespielt, war nicht mehr der Schnellste.
Okay, da die eine Situation hat gereicht, ja?
Ist nicht alles Gold, was glänzt. Ganz simpel. Der Name verfolgt mich seit 55 Jahren.
Wie bist du selber groß geworden?
Ich bin auf St. Pauli geboren, bin mit 4 Geschwistern groß geworden, also wir waren zu 5. Ja, und da bin ich groß geworden. Und
deine Eltern, was haben die gemacht beruflich?
Der Alte war zuerst auf dem Schlachthof und hat dann Anfang der 80er eine Kneipe gehabt. Eine Kneipe direkt am Dom, wo die ganzen Schausteller kamen, bin ein bisschen mit Essen dabei. Die haben dann ihre Arbeiter geschickt, die hat er bekocht und Ja, das hat er 35 Jahre gemacht. Mit meiner Mutter zusammen. Die Küche, sie den Tresen.
Wie bist du dann damals im Milieu gelandet?
Naja, wie gesagt, ich bin gebürtiger St. Paulianer. Hab im Jakob Koch gelernt. Jakob Elbschüssel. Und der Bus fuhr immer genau über die Reeperbahn. Und hat immer genau vor der 8 angehalten. 8 war Club 88, Scheiler damals, waren bekannte Läden. Und da war die Bushaltestation. Und ich immer morgens schläfrig zur Arbeit. Und die ganzen Jungs standen da natürlich mit den hübschen Frauen, mit den dicken Autos direkt da vor den Läden. Und da habe ich mir damals schon Gedanken gemacht, ob das wohl das Richtige ist, was ich da lerne. Der Alte hat aber darauf verstanden und war auch gut so. War auch gut, dass ich was gelernt habe. Ja, und danach habe ich den da mal geguckt. Und war wesentlich lukrativer, die ganze Geschichte.
Was heißt da mal geguckt?
Naja, ich bin nach der Lehre nicht als Wirtschaftler angefangen zu arbeiten. So, und ich habe im dritten Lehrjahr habe ich verdient 321 Mark, weiß ich noch ganz genau. Und davon musste ich auch noch im Laden da Kost und Logis abgeben, beziehungsweise Kost, geschlafen habe ich zu Hause. Ja, und als Wirtschafter habe ich die Nacht zwischen 8 und 1200 verdient. D-Mark. Ich hatte nach der Lehre direkt damals schon Arbeitspapiere für die französische Schweiz in der Tasche. Lausanne wollte mich da hochkochen, wie man das so macht. Naja, und dann kam da eben ein anderes Angebot und dann hat sich das natürlich ausgekocht gehabt. Dann habe ich da angefangen.
Für die, die das nicht wissen, was macht ein Wirtschafter? Wo hast du da gearbeitet?
Wirtschafter gibt es in der Regel in den Straßenmodellen auf St. Pauli. Das sind große Altbauwohnungen in der Regel. Die Mädels mieten dann Zimmer an und du machst da den Betriebsleiber, auf Deutsch gesagt. Du passt da auf die Mädchen auf. Es gibt da überall Alarmklingeln. Wenn es da Theater gibt, dann musst du ja da mit den Arsch retten. Aber das ist nicht der einzige Job. Das heißt, du kochst für die Kaffee, du redest denen gut zu, dass sie gut drauf sind, dass sie, sag mal, schnell Lust auf ihren Job haben. Also dieses ganze Druckding, was da immer so erzählt wird, das sehe ich so nicht und habe ich so auch nicht erlebt. Und in meinen eigenen Läden gab es den Druck auch nicht. Also wer nicht wollte, sollte am besten sofort gehen.
War ja 80er Jahre, ne?
Das war 80er Jahre,
ja. Ja, das war ja auch eine harte Zeit, ne? Da gab es ja viel Drogen und Schießereien,
ja, das kannst
Machtkämpfe.
Ja, das kannst du ja mit heute alles gar nicht vergleichen. Wie gesagt, ich bin da angefangen als junger Bursche, als Wirtschafter zu arbeiten und hab da im Monat, was weiß ich, mir meine 15, 20 Mille in die Tasche gesteckt. Dann ging das natürlich los, dickes Auto und das komplette Ding, Kettchen musste her, Rolex brauchte man. Und ja, so war das. Das habe ich 4 Jahre gemacht, 4, 5 Jahre Wirtschafter gearbeitet. Danach habe ich meine ersten eigenen Bordelle betrieben. Ich habe 20 Jahre selber Bordelle betrieben. Und habe da eine Menge Geld verdient. Auch eine Menge Geld durchgebracht. Als junger Mann denkst du, das geht ja immer so weiter. Die Autos gewechselt, teilweise wie Unterwäsche. Habe mir in den 90er Jahren in der Karibik eine Yacht gekauft. Eine große Hochseejacht, habe das Ding nach Deutschland gesegelt. Hier war es mir dann zu kalt, dann hatte ich das Teil 10 Jahre auf Gran Canaria liegen. Dann bin ich teilweise in guten Jahren bin ich nur mit Handgepäck darüber geflogen. Zu den Mädels gesagt, lass uns mal einen Kaffee trinken. Ja, warum denn am Flughafen Kaffee trinken? Ich sage, wir trinken den auf meiner Yacht. Und dann rüber nach Gran Canaria und da war natürlich ein Vortrag immer, ne? Oh, ja, und so hat man das dann eben gemacht. Ne? Ja, also weiter nach der Bordellgeschichte. Ich bin dann irgendwann auch mal Mause gegangen. Das passiert ja auch mal im Leben. Leben ist ja eine Berg- und Talbahn. Das lief also, wie gesagt, von 80 bis 2000 lief das wie geschnitten Brot. Dann kam mal der erste Cut. Da bin ich dann pleite gegangen mit 500.000. Und ja, dann habe ich im Dollhaus für meinen Freund das Dollhaus geführt. 6 Jahre lang.
Kannst du aus der Zeit noch was berichten aus dem Dollhaus? Das ist ja nun der bekannteste Strip-Club überhaupt.
Ja, Dollhaus ist ja, ich meine, tut mir mal einen Gefallen. Ich meine, Dollhaus hat, die haben das aus Amerika importiert, das Dollhaus. Da gibt es 400 Dollhäuser in Amerika. Es gab vorher hier, kein Mensch wusste, was Pole ist. Pole Dance, das ist mittlerweile eine Sportart. Das hat mein damaliger Chef hat das, wie gesagt, hier eingeführt. Wir haben im Dollhaus zu meiner Zeit Pole Dance Weltmeisterschaften abgehalten. So, also wir haben das salonfähig gemacht. Der hat damals einmal schnell gesagt, ich mache da einen Laden auf, so mit Table Dance und so. Ich sage, was für ein Table Dance, sag ich. Ich war ja noch im Puffgeschäft involviert damals. Ja, so mit auf den Tisch tanzen und mit Dollar anklatschen. Ich sage, wie viele Zimmer hast du denn? Ja, keine Zimmer, sagt er. Ich sage, wie keine Zimmer? Wie soll das funktionieren? Ja, eine Erfolgsgeschichte läuft bis jetzt. Weil das für Mann und Frau ist. Weil das eine ganz saubere Geschichte ist, das Dollhaus. Da arbeite ich heute noch mit zusammen. Ich bringe meine Gäste dahin. Ja, und war eine geile Zeit im Dollhaus. Durch meine Bordellgeschichten vorher natürlich, war ich da fürs Dollhaus natürlich gut gewappnet. Ich hatte einen Vorteil. Ich habe da in den ganzen Jahren, in den ganzen 6 Jahren nicht mit einer Frau was gehabt. Mhm. Weil wenn du das machst, hast du verloren. Man kennt die Mädels, ja. Die sind da eh nicht ruhig. Dann bist du Gesprächsthema in der Garderobe. Ja, und dann war's das mit deinem Job. Dann nehmen die dich nicht mehr für voll. Also das kannte ich aus dem Puffgeschäft. Das darfst du niemals machen, im eigenen Laden mit irgendjemandem was anfangen. Und deswegen habe ich mich da auch so lange gehalten. Vorher haben die Geschäftsführer da öfters mal gewechselt. Naja, und die Mädels haben dich natürlich auch dementsprechend für voll genommen. Weil du bist ja auch nicht erpressbar, wenn du mit keiner was hast. Ne? Also die sogenannte Besetzungscouch gab es bei mir nicht.
Gibt es Dinge, die du heute bereust?
Die ich heute bereue? Nö. War geil. Vielleicht würde ich heutzutage ein bisschen sparsamer sein, aber man sagt das immer so einfach. Ich sehe das so, ich habe die Wirtschaft angekurbelt. Natürlich, heute würde ich sagen, hättest du mal ein Drittel zurückgepackt, dann wäre es alles ein bisschen einfacher. Aber erzähl das mal einem jungen Mann, der sowieso irgendwie dauerschlau ist, wenn er die Taschen voll Geld hat. So, ist schwierig.
Ja. Ist von dem Geld nichts übrig geblieben?
Doch, die Weisheit heute. Durch das viele Geld habe ich natürlich eine Menge Lebenserfahrung machen können. Ich meine, wer fliegt mit 30 mal schnell in die Karibik und kauft sich eine Yacht? Ich meine, das Ding hat auch mal eine 500.000 gekostet. Na? Und das Teil 10 Jahre auf Gran Canaria liegen haben, wo nur der Liegeplatz im Jahr 15 Mille kostet. Kostet ja alles Geld. Also so wie es reingekommen ist, so habe ich es natürlich auch rausgefeuert. Na? Weil man denkt, das geht immer so weiter. Aber es kommt immer meistens anders, wie man denkt.
Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch Situationen gelaufen sind, vielleicht mit Prostituierten oder sonst was, wo du vielleicht heute auch anders drüber denkst.
Nein. Auf keinen Fall. Wie gesagt, also ich habe meine Läden immer sauber geführt. Da gab es nie irgendeinen Druck. Ja, den Kerlen habe ich Druck gemacht, wenn sie die Weiber nicht vernünftig behandelt haben. Solche konnten bei mir auch nicht possieren. Possieren heißt, wenn jemand seine Frau an mir im Laden hat. Das war nie meine Schiene. Das musste immer alles auf freiwilliger Basis sein. Und ja, ich würde das Leben genauso nochmal leben wie jetzt. Das Einzige, was ich hätte vielleicht das ein oder andere Kind mehr, weil ich bin spät Vater geworden und man merkt dann erst, wie geil das eigentlich ist. Weil das ist eigentlich die geilste Sache der Welt.
Es ist dir wichtig, dass du Bordellbetreiber warst und nicht Zuhälter. Wo ist da der Unterschied?
Naja, als Bordellbetreiber vermietest du Zimmer. So ein Straßenbordell auf St. Pauli ist konzessioniert als Beherbergungsbetrieb oder als Zimmervermietung. Und Zuhälter, ja, ich meine, was ist denn überhaupt ein Zuhälter? Ich meine, die gibt es ja heutzutage kaum noch. Früher gab es Jungs, ich nenne Zuhälter mal als Junge, früher gab es Jungs aus St. Pauli, die haben 6, 7, 8 Frauen gehabt. Ich habe mich nie als Zuhälter gesehen. Ich bin auch nie Zuhälter gewesen. Ich habe Zimmer vermietet und fertig.
Und die Damen haben dann bei dir zur Untermiete?
Die haben eine Zimmermiete bezahlt, natürlich. Ja. So. Das ist wie ein Hotel im Prinzip, ist ja nichts anderes.
Okay. Du bist, glaube ich, damals auf dem Kiez, als du im Milieu aktiv warst, angeschossen worden. Kannst du die Geschichte mal erzählen?
Ja, kann ich erzählen. Das war so ein typisches Doofmannsding. Also, wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich saß bei mir im Salon. Salon ist auch mal schnell im Puff so der Raum, wo der Wirtschafter sitzt, wo der sein Reich hat. Und da wollte ich mein Geld von letzter Nacht holen. Da kommt ein Bekannter von mir rein und hat einen Typ im Schlepptau, den ich nicht kannte. Und er greift in seine Bauchtasche und sagt, willst du eine Kanone kaufen? Und im gleichen Moment schmeißt er mir das Ding rüber, fällt mir zwischen die Beine und macht bumm. In einem 8 Quadratmeter Raum. Jetzt frage ich dich, was passiert denn als erstes, wenn es bumm macht, in einem 8 Quadratmeter Raum?
Man hört nichts mehr?
Bravo, du hast schon geschossen. Du hast erstmal einen Knallschaden. So, wenn du jetzt so Pulp Fiction siehst oder so, wo sie ins Zimmer springen und da abrotzen und machen und tun und alles geht weiter, das ist Kino. So, das ist im wahren Leben anders. Du hast erstmal einen Knallschaden, dann gibt es eine gewisse Verpuffung. Ja, und dann hat er durch den Sessel hat er mir einen Oberschenkel geschossen. Hat einen Oberschenkelsteckschuss. So, was machst du denn jetzt damit? Mit dem Oberschenkelsteckschuss. Wenn du ins Krankenhaus gehst, sie sind verpflichtet, die Schmiere zu rufen. Bei Schuss oder Stichwunden. Und was soll ich denen erzählen? Ich saß bei mir im Puff, da kam einer, der ist dann weggelaufen und das glaubt mir kein Mensch. Naja, ich auf jeden Fall zu meinem Tierarzt, der hat mir das Ding da rausgezogen. 5, 6 Stiche und fertig.
Beim Tierarzt?
Beim Tierarzt, ja. Ja, von der Anatomie, Fleisch ist nichts. Also es war keine Arterie verletzt, es war ein Steckschuss, war auch relativ kleines Kaliber, aber Schuss ist Schuss. Ja, die Brühe lief da ganz schön raus.
Hast du irgendwas aus deiner Rotlichtzeit mitgenommen, was dir heute mit deinen Hunden hilft?
Was mir mit den Hunden hilft? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich meine, im Rotlicht damals ging das ja los. Mitte der 80er kamen die ersten Pitbulls aus Amerika rüber. Musste ich natürlich auch einen haben, ist ja klar. Ich habe, sag mal, schnell in den 90er Jahren habe ich American Stafford Terrier gezüchtet. Ich habe mit einem Rudel von 6 Hunden im Wald gewohnt. 10 Jahre lang in Jesteburg. Und wenn du einen Rudel von 6 Hunden hast, dann bleibt ein bisschen was hängen. Ja, habe mein Leben lang immer Hunde gehabt. Also ohne Hund geht bei mir nicht. So, und wie gesagt, durch die Meile war dann damals natürlich auch diese gefährlichen Hunde dabei. Und ich habe da auch viel gesehen und auch viel Scheiße gesehen. Damals mit Hundekämpfen und so, da habe ich nie Bock drauf gehabt. Ich habe da auch nie daran teilgenommen, aber ich habe davon gehört. Ich habe das immer verurteilt, weil ein Tier ist ein Tier, die Beste ist der Mensch.
Kannst du ein bisschen was erzählen, wie das damals ablief, deine Nächte auf dem Kiez? Ich habe alte Fotos gesehen mit Rolex am Arm, Fokuhila vom Feinsten und
ja, ich habe ja.
Wie sah dein Leben damals aus?
Ich habe also ein Vierteljahrhundert nachts gelebt, bin ich morgens um 7 ins Bett gegangen. So. Und der Kiez war damals so, natürlich, das war eine reine Party. Also wenn ich das heute sehe, wenn die sagen, ja, ein Party und so. Das ist eigentlich lächerlich. Also du konntest damals auf den Kiez fahren, denn auf den Dienstagnachmittag um 3, du hast immer irgendwo ein paar Jungs gefunden, die da gefeiert haben, wo du dich nahtlos anschließen konntest. So, und mein bester Tag oder mein strammster Tag war mal, ich glaube, Silvester 82, bin ich abends los und war dann irgendwie nachmittags am 6. zu Hause.
Okay.
Okay.
Aber erinnerst dich noch dran?
Das habe ich nicht vergessen. So und so, damals, das war eine andere Zeit. Das war eigentlich mit Worten gar nicht zu beschreiben. Ich möchte sie trotzdem nicht missen. War geil. Die Menschen waren damals auch heute wie anders.
In welcher Form?
Auch die Mädels. Guck mal, Beispiel. Wenn in den 80ern ein Mädel mit 5, 6 verschiedenen Kerle im Monat Hü gemacht hat, dann war das eine Schlampe. Wenn sie es heute macht, heißt das, hat sie sich gegönnt. Weil ihr ja so durchemanzipiert seid.
Tja, zu Recht.
Der eine sagt so, der andere so. Auf jeden Fall geht es aufs Geschäft.
Also bezogen jetzt auf Emanzipation.
Wenn du überall alles umsonst kriegst, brauchst du nicht mehr im Puff gehen, oder? Aber das ist nicht mehr mein Geschäft, deswegen geht es nicht auf mein Geschäft. Deswegen müssen sich andere Leute mit rumprügeln. Oder Tinder oder sowas gab es ja früher alles gar nicht. Ich meine, da trifft man sich zum Vögeln und geht dann wieder. Na, wer es schön findet. Aber ich bin noch einer, habt ihr lieber vorher erstmal ein Gespräch oder so? Na?
Was machst du heute noch neben deiner Ranch?
Ich mache nach wie vor Kiezführung. Meine Tür heißt Schnegges Milieutour. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auf St. Pauli, ich glaube, 200 oder 250 Führungen. Aber davon hat ja keiner das Milieu gelebt. Die meisten machen Comedy, ziehen sich bunt an oder malen sich an und zeigen dir dann die Ribberbahn rauf und runter. Und
was machst du?
Noch mehr Leute erzählen einfach nur vom Hörensagen. Das sind irgendwelche Anwohner oder so, die auf den Zug mit aufspringen und dann für kleines Geld Leute führen. Ich erzähle dir meine Lebensgeschichte. Ich erzähle dir, wie es gewesen ist. So, ich habe da ja ganz andere Sachen mitgemacht. St. Pauli ist ja ein normales Wohnviertel. Und wenn du auf St. Pauli jetzt einen Laden hast, hast du noch lange nichts mit dem Milieu zu tun. Gar nichts, null. Da wohnen so viele solide Leute. Guck mal, es gab damals, zu meiner Zeit aus St. Pauli, gab es 2 Kategorien von Menschen. Einmal das Milieu und die Soliden. Die Soliden seid ihr. Da haben wir nie was mit zu tun gehabt. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht einmal die Polizei gerufen. So, wir haben unsere Sachen auf dem Kiez immer alleine geregelt. So, das konntest du auch nicht machen. Konntest du dich gleich lüften. Und ja, und da erzähle ich natürlich raus. Und die Leute können mich natürlich auf meiner Tour auch Sachen fragen, die sie eben von irgendeinem Anwohner, der da eine Tour macht, nicht kriegen. Ich kannte sie alle. Ich habe das gelebt. 25 Jahre lang Nachtleben. Und wenn ich meine Nachtleben, dann bin ich auch erst morgens um 7 ins Bett gegangen. So, dann bin ich, sag mal, schnell mittags um 1:30 aufgestanden, habe meine Hunde genommen, bin im Wald gefahren 3, 4 Stunden. Und abends stand ich wieder an irgendeinem Tresen. So war das eben damals.
Hast du so ein, zwei Geschichten im Kopf, die prägend sind für die Zeit, die du erlebt hast im Milieu?
In meinem Wirtschafterjob zum Beispiel. Wirtschafter ist immer eine Woche arbeiten, eine Woche frei. So, das heißt, da hat noch jemand gearbeitet. Und der andere, der hieß Conny. Wir haben die Woche getauscht. Das heißt, Conny hat für mich gearbeitet. Und die Frau von Chef geht aufs Zimmer mit dem Freier. Freier ist der Gast. Er hat schon richtig Geld da gelassen. 700-800, war 5-6 Stunden da. Sie geht in den Salon, holt Getränke, geht wieder ins Zimmer. Er setzt die 38er an, schießt. Das Gehirn war gleichmäßig an der Decke verteilt. Das Mädel war sofort tot. Conny hat für mich gearbeitet. Conny hatte Besuch da. Lothar war da, ein gemeinsamer Bekannter. Den kannte ich auch sehr gut. Die beiden hoch Richtung Knall. Lothar kriegt direkt einen Kopfschuss, war sofort tot. Conny hat sich einen doppelten Bauchschuss eingefangen, den ich mir eingefangen hätte, weil er hat ja für mich gearbeitet. Kann sich seitwärts in so ein Zimmer reinretten, verbarrikadiert die Zimmertür mit dem Schrank, liegt so hinter der Mauer, der Freier lädt nochmal durch, schießt nochmal viermal durch die Tür und hat sich den letzten dann selber gegeben. 3-4 Monate später oder 3 Monate später kamen die von der Davidshalle hoch und haben erzählt, der hat also einen Abschiedsbrief hinterlassen, hätte sich angeblich bei einer Hure mit AIDS angesteckt. Obduktion hat er ergeben, hatte gar kein AIDS. So, aber er hat überlebt und hatte auch psychisch keine bleibenden Schäden. Aber wie gesagt, die beiden Dinger hätte ich mir gefangen. Und einen doppelten Bauchschuss, das ist nicht selbstverständlich, dass du das überlebst. So, war das Geschichte genug?
Ja, das war Geschichte genug. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Es ist gefährlich, mit dir zusammen zu sein. Hast du sonst noch Kontakte zu Leuten von damals aus dem Milieu?
Naja, natürlich. Ich meine, ich laufe da ja noch regelmäßig rum und ich verdiene ja mein Geld seit 40 Jahren. Die sind ja von früher alle mit mir alt geworden. Ich meine, die meisten sind natürlich, also viele sind wirklich tot und viele haben auch nur einen Kurzauftritt auf der Meile. Das heißt, 5 oder 10 Jahre sind die mal da und halten sich für einen dicken St. Paulianer, sind dann aber wieder weg. So, ich bin da seit 40 Jahren. Ich bin gebürtiger St. Paulianer. Und wenn ich da rumlaufe, natürlich treffe ich den einen oder anderen wieder, dann tauscht man sich kurz aus, trinkt vielleicht auch was und gut. Aber ich hänge da nachts nicht mehr ab. Ich mache da meinen Job, also ich fahre da nur hin, um meinen Job zu machen und fertig.
Ist das nicht mehr dein St. Pauli?
Nein, also ich bin nun auch kein Mensch, der jetzt immer den alten Sachen hinterher trauert oder so, weil so wie es heute ist, ist es in 10 Jahren auch nicht mehr. Aber wenn du das siehst, wie das da also ein bisschen verkommt alles, also ich meine, St. Pauli ist ja ein Aushängeschild von Hamburg, das kennt man weltweit. Ich habe 1984 auf den Malediven gesessen, auf meinem Bierglas stand drauf Hamburg St. Pauli. Ich sage, guck mal da, Jungs, da komme ich her, habe mich gefreut. So, und dass da auf öffentlicher Straße gedealt wird, ich meine, das gedealt wurde schon immer, aber nicht so öffentlich und unverschämt.
Ja.
Ich meine, die halten dich fest und willst du kaufen, tu mir einen Gefallen. Da gibt es mittlerweile Straßen, da darfst du als stocksolider Mensch gar nicht durchgehen, dann wirst du ausgeraubt. Das gab so früher alles nicht.
Naja, aber ich früher gab es ja regelmäßig Schießereien.
Ja, aber das war untereinander. Da wurden die Touristen nicht so maßgenommen. So, und eine Schießerei ist ja auch eine ehrliche Sache. Oder weißt du, was auf dich zukommt? Ich meine, wenn du natürlich mit dem Messer zur Schießerei gehst, dann hast du selber Schuld. So.
Was hältst du denn davon, wie sich St. Pauli entwickelt hat? Da ist ja extrem viel Partyvolk unterwegs.
Also pass auf, ja, das ist das ja, pass auf. Das ist ja eigentlich nicht St. Pauli, was sich entwickelt hat. Das ist ja eigentlich die Gesellschaft, die sich entwickelt hat. Es wurde früher ja auch nicht vorgeglüht irgendwo. Die kommen da ja jetzt schon alle bis auf den Mann. So, es gab früher auch ein oder zwei Läden, die einen Türsteher hatten. Heute brauchst du vor jedem Laden 3 Türsteher. Weil die Leute nur noch aggressiv und in Gruppen unterwegs sind und meistens schon so breit sind, dass du sie gar nicht mehr reinlassen kannst. So, das gab's so früher alles nicht. Die Huren früher, die wurden ganz anders respektiert wie heute. Da stehen die Leute daneben und beobachten, wie die versuchen, ihr Geld zu verdienen. Das ist ein legaler Job. Dem muss man ein bisschen Respekt zollen. Der solide Mensch weiß ja gar nicht, sag mal schnell, was die Hure unserer Gesellschaft überhaupt abnimmt. Die macht auch überhaupt gar kein Bild. So, und da fehlt das mir so ein bisschen an Respekt. Ich meine, die Leute kommen nach St. Pauli und spielen Arschloch hoch Amerika. In ihrem eigenen Dorf, da wo sie herkommen, benehmen sie sich nicht so. Stehen an den Ecken, pissen überall hin, machen, tun. Das ist doch nicht schön. Und dieses Aggressive, dieses Überaggressive, weiß der Geier, wo das herkommt. Aber ich denke mal, das ist der Wandel der Gesellschaft.
Du hast gerade schon gesagt, was Prostitution für unsere Gesellschaft bedeutet. Kannst du das nochmal ausführen?
Ja, natürlich. Was glaubst du, wenn es keine Prostituierten geben würde? Was dann passieren würde? Dann müssten die soliden Damen aber schwitzen. Es ist ja auch eine sehr verlogene Sache, diese ganze Geschichte. Grundsätzlich ist ja nie jemand im Puff gewesen. Wir haben aber täglich in Deutschland 1,2 Millionen Bordellbesuche. Täglich. So. Wie oft kann der normale Bürger sich das dann erlauben? Sagen wir mal finanziell zweimal im Monat. Ne? Dann rechnen Sie diese 1,2 Millionen mal 15, weil der Monat hat 30 Tage. Dann bist du bei 18 Millionen verschiedene Männer, die jeden Tag in Puff gehen. Wir haben 80 Millionen Bürger ungefähr. Davon sind die Hälfte Frauen, Kinder, Alte, Schwule und welche die Mause sind, die nicht im Puff gehen können. Bleiben vielleicht 36 über. Das heißt, jeder zweite Mann geht im Puff. Jeder zweite Mann. So, und am Ende der Schlacht ist es niemand gewesen. Es ist alles Sextouristen oder Außerirdische.
Hinter der glitzernden Fassade der Reeperbahn stecken ja auch oft hinter all dem, was man dort so showmäßig sieht, auch echt Schicksale und ganz schwere Lebensläufe. Kannst du dazu was sagen?
Ja, natürlich. Ich meine, Nachtleben ist ja sehr speziell. In den 80er Jahren kam die große weiße Welle. Kokain. Was du an jeder Straßenecke mittlerweile kaufen kannst. Aber damals war das ganz frisch. Vorher waren sie alle auf Captagon. Das waren auf Rutschtabletten. Davon hat sich ja eine gegeben. Das stand so 8 Stunden stramm. So, das wurde dann vom Koka abgelöst. Und ja, da sind so viele Leute auf der Strecke geblieben, die natürlich viel Geld verdient haben und dann mal reingerochen haben und dann einfach nur kapheißer gegangen sind. Und auch jetzt, sag mal schnell, in der Zimmervermietung mit diesen Huren. Was heißt mit diesen Huren? Mit den Huren, das sind natürlich auch manchmal schlimme Schicksale. So, ich hatte einen Partner damals und da haben wir natürlich, du musst doch einen Laden natürlich auch irgendwie leiten. Dann haben wir immer guter Polizist, böser Polizist. Ich war der gute Polizist. So, er war immer so ein bisschen streng und ich hatte immer ein offenes Ohr für die Mädels. Und wenn die dann Probleme hatten oder auch Probleme zu Hause hatten, dann sind wir aufs Zimmer gegangen und dann konnten die bei mir ihr Herz ausschütten. Naja, und 60-70% von Mädels sind missbraucht worden als Kinder. Ne? Da habe ich also ganz, ganz schreckliche Sachen gehört. Und das ist einfach nur traurig. Das ist eigentlich eine Katastrophe. So, ob das jetzt ausschlaggebend dafür war, dass sie den Job gemacht haben, kann ich so jetzt nicht sagen. Aber also 70% waren das bestimmt. Die immer mal wieder ein Déjà-vu hatten und dann sich ausholen mussten. Und da hatte ich ein Ohr für und habe die dann auch dementsprechend wieder aufgerichtet. Was denn so in meiner Macht lag, ne?
Was hast du da gemacht?
Naja, hab mir eben die Sorgen angehört. Das langt ja meistens schon, wenn sie drüber sprechen können. Wenn jemand da ist und der auch wirklich zuhört, nicht da rein, da raus. So, und ich, ja, du kannst ja nicht viel machen, was willst du machen? So, es ist erschreckend, was da passiert. Und dann zu 80% im Bekanntenkreis oder sogar in der Familie. So, was ich daraus natürlich mitgenommen habe, dass ich auf meinen Jungen aufgepasst habe wie ein Schießhund. Das war ja auch das Ding, wo ich Vater geworden bin. Da habe ich das erste Mal im Leben überhaupt Verlustangst gehabt. Ich habe mir früher auf alles ausgeschissen. War doch egal. So, aber hast du auch immer so ein kleines Paket in der Hand und so, da musst du drauf aufpassen. Und da wusste ich erstmal überhaupt, was Verlustangst ist. So. Und den habe ich so groß gemacht, da hat keiner dran rumgefummelt. Da habe ich überhaupt keine Chance gegeben, dran rumzufummeln. Und heute kannst du ja mal versuchen zu fummeln, der hau den Kopf weg. Verstehst du? Ja.
Würdest du sagen, dass du immer korrekt warst zu den Mädels, mit denen du gearbeitet hast?
Ich denke schon, ja. Also ich kenne keine, die im Nachhinein irgendwas Schlechtes über mich sagt. Ist immer noch, gerade jetzt so in Facebook-Zeiten oder so, ist man ja mit vielen noch verdrahtet und vernetzt. Und ja, die haben alle, sagen heute noch, dass das eine gute Zeit war bei mir. So, weil ich habe mich für meine Leute auch eingesetzt. So, und auch wenn sie mal zu Hause oder wenn so eine Trennung anstand oder so, dann hatte nicht sofort der Kerl recht bei mir. Habe ich der Frau gesagt, pass auf, ich stehe dir bei und dann sieh zu, dass du den Vogel abschießt und fertig. Kannst hier bei mir im Laden weiterarbeiten und wenn was ist, bin ich da für dich.
Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt die Regel auf dem Kiez gewesen.
Natürlich war das nicht die Regel. Aber ich war noch nie so ein Mainstream-Typ. Das macht, was alle anderen machen. Das habe ich grundsätzlich nie gemacht. So.
Was war da eher die Regel? Kannst du das benennen?
Naja, da gab natürlich auch viele Chaoten, die mit den Frauen dann nicht so doll umgegangen sind. Und die irgendwelche Profilneurotiker oder so. Ich brauchte ja keine Frau, um klarzukommen, um noch mal schnell mein Geld zu verdienen. Ich habe mein Geld immer selber verdient. So, und da gab es natürlich früher auch welche, die von den Frauen gelebt haben, zu dusselig waren. So, und aber solche Leute habe ich in meinen Läden nie gehabt, wollte ich nie haben. Bei mir musste das immer ruhig gesittet abgehen. Die Mädels mussten zufrieden sein. Es musste ein vernünftiges Klima herrschen im Laden. Und fertig.
Und wie war das mit den Kunden? Weil die ja auch mit Sicherheit das ein oder andere Mal über die Stränge geschlagen haben.
Die Kunden? Ja, dafür gab es den Wirtschafter. Die Frau, pass auf St. Pauli ist es sowieso so. Oder zumindest in meinen Läden. Die Frau hat auf Zimmer das Sagen. Komplett. Der Gast hat das zu machen, was die Frau erlaubt. Und wenn es nicht an dem ist, dann muss er gehen. So einfach ist das.
Na? Dann wird er gegangen.
Ja, was heißt, dann wird er gegangen? Guck mal, wo ich jetzt meinen ersten Wirtschafterjob gemacht habe. Der Conny, der hat mich angelernt. So, er sagt, pass auf, ich gebe dir einen guten Tipp. Wenn jetzt mal die Alarmklingel klingelt, dann springst du mit Karacho mitten in den Raum, boom, durch die Tür, schreist richtig laut. Dann kriegt der Freier schon mal so ein bisschen Respekt. Denkt, da kommt noch eine ganze Mannschaft und geht in der Regel so. Ohne, dass du da eingreifen musst. Ist doch alles klar. Ich bin am Arbeiten, zweiten Tag, das klingelt. Ich springe mitten durch die Tür, boom. Spring gegen die Wand. Typ kanadischer Holzfäller. 2,20 Meter groß, genauso breit und ein Schwanz bis zum Knie. Ich war ja ein Puff. Eigentlich war ich nur Koch. So, das war so ziemlich zum Anfang meiner Karriere da. So, dann erstmal natürlich Richtung Tür, Selbsterhaltungstrieb. Da stand da ein riesen Ochse vor mir. So, dann fiel mir ein, was Conny, der andere Wirtschafter, mir gesagt hat, pass auf, dich hier jeden Abend die Taschen dicht machen und eine Frau im Stich lassen, das geht gar nicht. Die jagen dich hier mit dem Scheißbesen weg. Die nehmen ja alles weg auf St. Pauli. So, und das war auch nicht mein Ding, die Frau im Stich lassen. Also, das war der erste Schock. Ich wieder rein, auf jeden Fall habe ich ihm eine gegeben. Er fällt auch gleich wie geschossen. Da habe ich erst richtig den Stift in der Hose. Was ist denn der Wachwert? Da lagen jetzt 120 Kilo ohne Fett. Nur Muskellagerung. So, der wird wach, nach 2 Sekunden sagt, no trouble, no trouble. War wohl irgendwie ein Finne oder was, weiß der Geier, was das war. Hat seine Klamotten geschnappt und ist mit wehender Banane aus dem Puff abgehauen. So, da war ich natürlich der Hecht. Die Frauen dann, boah, schnell gut gemacht, boah. Top, und ich wurde gleich 2 Meter größer. Oh. Ja, einfach nur Glück gehabt. Normalerweise raucht er mich in die Pfeife oder schmeißt mich aus dem Fenster, weil das war ein Ochse. Und ja, ich habe damals die Hälfte gewogen von heute als junger Bursche. Also Glück gehabt, lief gut und ja.
Wie oft musstest du Freier aus den Zimmern rausholen?
Ja, das eine oder andere Mal. Da gab es schon Umschläge früher. Ich meine, wenn damals die Limeys kamen, also die Kriegsschiffe mit Engländern oder so, die haben sich ja benommen hier bei uns, unfassbar. So, und ja, da mussten wir dann runter, da gab es Umschläge. Ne? Und dann wussten sie, wie man sich zu benehmen hatte. Aber das war eine andere Zeit, da ist auch keiner zur Polizei gegangen. Aber wenn du heute, sag mal schnell, was. Wir haben uns damals ganz, ganz normal gemessen. So, auch so im Milieu, wenn es mal gab. Dann hat man sich entweder eine Ritze getroffen, hat man sich was auf den Kopf gehauen und wer stehen geblieben hatte, hat recht. So, heute fahren sie mit 4 Mann über dich her und stechen dich ab.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, Schnecker.
Ja, gerne. War sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Du bist ein feiner Mensch.
Dankeschön. Tschüss.
Gerne. Tschüss.